Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Trotz angespannter Haushaltslage sollen von 2013 an die Steuern sinken. Darauf haben sich die Vorsitzenden der Koalitionsparteien Merkel, Seehofer und Rösler nach langem Ringen geeinigt. Danach sollen kleinere und mittlere Einkommen durch niedrigere Steuern und Sozialabgaben entlastet werden. Konkrete Zahlen dazu sollen im Herbst bekannt gegeben werden. Am Mittwoch will das Kabinett das Vorhaben gemeinsam mit dem Haushaltsentwurf 2012 beschließen.
Die überraschende Ankündigung, schon im Sommer über eine Steuerentlastung zu entscheiden, ist ein Sieg der FDP, die sich seit Monaten hartnäckig für einen solchen Schritt einsetzt. Details allerdings sind noch offen.
Das Volumen und die Details dieser Maßnahme werden erst im Herbst jetzt festgelegt werden können. Dann werden wir uns die genaue Entwicklung der Steuereinnahmen ansehen. Und daraus ergibt sich dann die Größenordnung, mit der wir die kalte Progression reduzieren können und die Größenordnung, die für Steuerentlastung zur Verfügung steht.
Auch der Finanzminister habe zugestimmt, hieß es aus dem Ministerium. Ebenfalls im Bericht aus Berlin stellte sich der Generalsekretär der Union hinter die Entscheidung, allerdings mit einer Einschränkung.
Es ist die Bestätigung dessen, was uns seit Wochen in dieser Debatte leitet, nämlich der Wunsch, die kleinen und mittleren Einkommen, um die geht es, zu entlasten, dabei aber klar von Spielräumen auszugehen, die dem Vorrang der Haushaltskonsolidierung Rechnung tragen.
Geld für Entlastung ist zurzeit nicht vorhanden. Der Etatansatz, der seit heute Abend vorliegt, sieht eine Steigerung der Ausgaben von 2012 bis 2015 von 306 auf 315 Milliarden Euro vor. Die Einnahmen steigen im gleichen Zeitraum aber nur von gut 278 auf etwa 300 Milliarden Euro. Deswegen müssen in den folgenden Jahren zwischen 27 Milliarden und knapp 15 Milliarden Schulden pro Jahr neu aufgenommen werden. Grund ist unter anderem, dass die geplante Energiewende Zusatzbelastungen bringt. Kritik an den Plänen deshalb von der Opposition.
Ich halte diese Steuersenkungspläne für einigermaßen abstrus. Wir befinden uns in einer europäischen Schuldenkrise. Alle Länder müssen sparen, dass es kracht. Und wir machen immer noch jede Menge neue Schulden und diskutieren darüber, ob wir das irgendwie verteilen können.
Deswegen hat die Opposition für die Abstimmung im Parlament schon Widerstand angekündigt. Das Vorhaben Steuersenkung 2012 ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Zum einen ist nämlich längst noch nicht klar, dass die Steuerschätzung im Herbst eine entsprechende Summe hergibt. Und zum anderen wird die Kanzlerin in ihrer eigenen Partei, der Union, noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Denn da ist das Vorhaben, anders als in der FDP, stark umstritten.
Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet, so auch Expertenmeinungen für und gegen Steuersenkungen. Das Ganze wie immer unter tagesschau.de. Deutschland unternimmt einen neuen Versuch, ein verbindliches Klimaschutzabkommen zu erreichen. Bei einer Konferenz in Berlin appellierten Bundeskanzlerin Merkel und Umweltminister Röttgen an Regierungsvertreter von 35 Staaten, sich auf konkrete Ziele festzulegen. Das war beim Weltklimagipfel in Kopenhagen 2009 nicht gelungen. An früheren Selbstverpflichtungen wie dem Kyoto-Protokoll hatten sich wichtige Staaten wie USA und China nicht beteiligt. Vor dem Konferenzbericht zunächst ein Rückblick.
Als Klimakanzlerin posierte Angela Merkel vor 4 Jahren noch hoffnungsfroh in Grönland. Da wusste sie noch nicht, dass ihr Ringen um die CO2-Eindämmung bei der Klimakonferenz in Kopenhagen vorerst scheitern sollte. Zähe Verhandlungen mit Hauptklimasünder China. Doch am Ende gelang es nicht, die Staaten der Welt auf verbindliche Zusagen festzulegen. Unterdessen steigt der weltweite CO2-Ausstoß. 2008 waren es 29,3 Gigatonnen. Das sind 29,3 Milliarden Tonnen. Ein Rekord, der 2010 übertroffen wurde mit 30,6 Gigatonnen. So viel wie nie zuvor. Der größte Anteil stammt aus der Verbrennung von Kohle. Der größte CO2-Verursacher neben China sind die USA. Beide blockieren bisher verbindliche Abkommen zur Reduktion. Deutschland folgt auf Platz 6 der Klimasünder. Im mexikanischen Cancun versuchten die Vereinten Nationen erneut, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Am Ende vereinbarten die Staaten das 2-Grad-Ziel, also eine Erderwärmung um höchstens 2 Grad gemessen am vorindustriellen Zeitalter. Zudem soll ein Klimaschutzfonds ab 2020 Milliarden an Entwicklungsländer zahlen und der Waldschutz soll ausgebaut werden. Doch das Hauptproblem der Konferenzen bleibt vor allem: China und die USA treten weiter auf die Bremse. Die nächste Chance für verbindliche Maßnahmen zur CO2-Reduktion bietet sich Ende des Jahres in Südafrika auf dem Weltklimagipfel.
Sie kämpfen für die Rettung des Klimas. Greenpeace-Aktivisten vor dem Klimaschutztreffen. Vor allem wollen sie eins. Die deutsche Kanzlerin soll vorangehen beim Klimaschutz. Das will sie auch tun, gemeinsam mit der südafrikanischen Außenministerin, die die kommende Weltklimakonferenz ausrichten wird. Nur 35 Länder sind am Konferenztisch versammelt. Nicht viele, aber genug, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Und der heißt, China und die USA müssen mit ins Boot, um das Klimaziel zu erreichen.
Wir wissen, Klimawandel kennt keine Grenzen. Er betrifft jedes Land. Und deshalb bleibt das Ziel ein rechtlich verbindliches Abkommen, auch wenn wir wissen, wie schwer dieses Ziel zu erreichen ist.
Und um das Ziel zu erreichen, will Deutschland innerhalb der Europäischen Union zum Schrittmacher werden. Mit der Energiewende hat Deutschland international Aufmerksamkeit geerntet.
Das ist interpretiert worden als ein absoluter Glaubwürdigkeitsnachweis, dass wir davon überzeugt sind, dass man durch neue, effiziente, erneuerbare Technologien zum wirtschaftlichen Vorteil und zum Schutz des Klimas in gleicher Weise Politik machen kann.
Die Opposition hat Zweifel an der deutschen Vorreiterrolle.
Alles das, was tatsächlich gemacht wird von dieser Bundesregierung, ist aber keine Klimapolitik. Wie kann man neue Kohlekraftwerke bauen wollen? Das sind Klimakiller und gleichzeitig von Klimaschutz reden.
Morgen wird der Klimadialog fortgesetzt. Die Vorschläge sind Grundlage für die Weltklimakonferenz in Südafrika im Herbst.
Die Staatspleite Griechenlands ist vorerst abgewendet. Die EU-Finanzminister gaben gestern Abend nach einer Telefonkonferenz eine weitere Kreditrate frei. Bis Mitte des Monats sollen 8,7 Milliarden Euro überwiesen werden, ohne die Athen zahlungsunfähig geworden wäre. Der Internationale Währungsfonds soll diesen Kredit auf 12 Milliarden aufstocken. Darüber ist aber noch nicht entschieden. Thailand steht vor einem Machtwechsel. Bei der Parlamentswahl errang die Oppositionspartei nach Auszählung fast aller Stimmen die absolute Mehrheit. Ihre Spitzenkandidatin, die Unternehmerin Ying Luck, kann damit die erste Frau werden, die das Land führt. Sie ist Schwester des früheren Ministerpräsidenten Thaksin, der 2006 vom Militär gestürzt wurde und wegen Korruptionsvorwürfen ins Exil gegangen ist. Seitdem steckt Thailand in einer schweren politischen Krise.
Jubel für Yingluck Shinawatra. Sie gewann eine absolute Mehrheit für ihre Partei Phya Thai. Das ist die Partei jener Rothemden, die im vergangenen Jahr mit ihren Demonstrationen Bangkoks Innenstadt lahmgelegt hatten. Die 44-jährige Geschäftsfrau ist die Schwester des 2006 vom Militär gestürzten Ex-Regierungschefs Thaksin. Am Morgen wählt der amtierende Regierungschef Apisit, der kam vor 3 Jahren mit Hilfe der Militärs und durch parlamentarische Hinterzimmermanöver an die Macht. Am Hauptquartier seiner demokratischen Partei heute lange Gesichter. Die Partei hat seit 19 Jahren keine Wahl mehr gewonnen. Apisit trägt die Verantwortung für die Niederschlagung der Rothemden-Proteste vor gut einem Jahr. Dabei starben 91 Menschen. Er gilt als Mann der reichen Eliten. Anhänger der Rothemden sind Thailands Unterschichten, vor allem die Landbevölkerung des armen Nordostens. Heute Nachmittag Demonstranten der Gelbhemden geben auf. Sie hatten monatelang Teile des Regierungsviertels besetzt. Sie stehen auf Seiten der Eliten, nennen sich königstreu, sie hassen die Rothemden. Sie hatten 2008 Bangkoks Flughafen blockiert. Ying Lucks Partei kann jetzt allein regieren. Sie ist in Wahrheit auch die Partei ihres Bruders Thaksin. Der sagte heute, er werde zu gegebener Zeit aus dem Exil zurückkehren.
Die Partei der Armen, der Unterprivilegierten hat die Wahl gewonnen. Bleibt die Frage, ob Teile des Eliten, Teile des Königshauses, das Militär, die Wahl akzeptieren oder sie wieder mit einem Putsch oder anderen Schachzügen über den Haufen werfen. Auf dem Spiel steht die Demokratie in Thailand.
3 Jahre nach der Unabhängigkeit des Kosovo sind zum ersten Mal Abkommen zwischen Serbien und seiner früheren Provinz geschlossen worden. Unter Vermittlung der EU wurde unter anderem vereinbart, dass Bürger des Kosovo mit ihrem Personalausweis nach Serbien reisen dürfen. Bislang wurden diese Dokumente dort nicht anerkannt, weil Serbien das Kosovo weiterhin als eigene Provinz betrachtet.
Bei einer Militärparade in der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat Präsident Lukaschenko die Opposition vor einem Aufstand gegen seine Herrschaft gewarnt. Zum 20. Jahrestag der Unabhängigkeit Weißrussland sagte er, in den Hauptstädten einiger Länder würden Pläne entwickelt, um einen Volksaufstand herbeizuführen. Am Rande der Veranstaltung schritten Sicherheitskräfte gegen Demonstranten ein. Es gab Dutzende Verhaftungen. Die Opposition hatte dazu aufgerufen, ihren Protest gegen den Präsidenten durch Klatschen auszudrücken.
Bei der Frauenfußball-WM musste sich Brasilien am Abend mit Norwegen auseinandersetzen. Das Spiel in Wolfsburg endete vor wenigen Minuten mit einem 3:0-Sieg der Brasilianerinnen.
Marta, die beste Fußballerin der Welt. Heute mit ihrer Mannschaft Brasilien in Gelb-Blau. In der Chefrolle Martas Foul hier. Nicht abgepfiffen, erst regelwidrig, dann nach allen Regeln der Kunst. 22. Minute, 1:0. Marta, Extraklasse. Norwegen bemüht aber bieder und nur etwas besser. Brasilien, der Versuch von Rosana kurz vor der Pause vor 26.000 Zuschauern in Wolfsburg. Zweite Hälfte, zweiter großer Auftritt von Marta. Ihre Vorarbeit vorzüglich für Rosana. 46. Minute, 2:0. Norwegen nun endgültig eingeschüchtert, eingeladen. Brasilien allen voran. Die Weltfußballerin Marta und ihr zweiter Treffer. Gleichzeitig der 3:0 Endstand. Dank Marta siegt Brasilien.
Im anderen Spiel der Gruppe D trafen am Nachmittag in Bochum Australien und Äquatorialguinea aufeinander. Die Australierinnen wurden ihrer Favoritenrolle nur mit Mühe gerecht. Am Ende hieß es 3:2. Der Serbe Novak Djokovic hat das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Er schlug den spanischen Titelverteidiger Rafael Nadal in 4 Sätzen mit 6:4, 6:1, 1:6 und 6:3. Es ist der erste Wimbledon-Sieg des 24-Jährigen. Profiboxer Wladimir Klitschko hat sich einen weiteren Weltmeistergürtel im Schwergewicht gesichert. Er besiegte in der vergangenen Nacht in Hamburg den Briten David Hay einstimmig nach Punkten und holte damit den Titel des Boxverbandes WBA. Der jüngere der beiden Klitschko-Brüder hat damit 56 von 59 Profikämpfen gewonnen.
45.000 Boxfans hofften in der HSV-Arena auf einen historischen Kampf. Aber der von vielen erwartete Knockout für Klitschko oder Hay blieb aus. Nach 12 spannenden, aber selten hochklassigen Runden stand der Punktsieg Klitschkos fest. Danach sah es zu Beginn nicht unbedingt aus. Hay beweglich und treffsicher mit seiner Rechten, die sogar für einen kleinen Cut bei Klitschko sorgte. Der Ukrainer gewann ab Runde 5 dank seiner linken Führhand die Kontrolle über den von Taktik geprägten Kampf. Klitschko erstmals mit mehreren Händen im Ziel. Es war die kritischste Szene für Hay im gesamten Kampf. Klitschko hielt den Briten auf Distanz, der sich immer wieder geschickt auf die Knie fallen ließ. Punktabzug wegen Herunterdrückens für Klitschko in Runde 7. Dann überspannte Hay den Bogen und wurde in Runde 11 sogar angezählt, ohne dass Klitschko Treffer gesetzt hätte. Am Ende werteten die Punktrichter den Fight überraschend deutlich zugunsten Wladimir Klitschkos, der nun zusammen mit Bruder Vitali Boxgeschichte schreibt. Noch nie befanden sich die Gürtel der 4 Weltverbände in den Händen einer Familie.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Juli.
Das Tief, das nach Russland zieht, sorgt morgen in der Nordosthälfte Deutschlands auch weiterhin für unbeständiges Wetter. In den übrigen Landesteilen wird es meist freundlich, dank einer Hochdruckzone, die von der Biskaya bis zu den Shetlandinseln reicht. In der Nacht regnet oder schauert es in der Nordosthälfte, nordöstlich der Elbe sind einzelne Gewitter dabei. Mit Wolken geht es tagsüber in der Nordosthälfte weiter, vor allem zwischen Ostseeküste und Erzgebirge regnet oder schauert es, Richtung Südwesten scheint verbreitet die Sonne. Der Wind wird schwach bis mäßig und kommt aus Nord bis Nordwest. Heute Nacht 17 Grad an der Ostsee und 5 Grad an den Alpen. Am Tag 17 Grad in Oberfranken und 26 Grad am Oberrhein. Am Dienstag ist es in der Westhälfte meist freundlich, ansonsten stellenweise Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch unbeständiges Wetter, daran ändert sich auch am Donnerstag nur wenig. Vor allem in der Südosthälfte muss dann mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, die mitunter kräftig ausfallen können.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Hilfspaket für die FDP, warum Schwarz-Gelb die Steuern jetzt doch senken will und Korruption in Afghanistan, die Rolle der Familie Karzai im Bankenskandal.